Vor ein paar Jahren standen meine Frau und ich abends vor einem Restaurant in Lissabon in Portugal und es sah schön aus da, war so am Straßenrand, viele Leute saßen da drin, auf der Karte sahen die Speisen echt toll aus und von außen sah es schön aus. Da haben wir uns gedacht, das verheißt einen guten Abend, wenn wir da reingehen, schönes Essen. Jetzt spulen wir mal eine Stunde vor. Meine Frau und ich sind auf dem Nachhauseweg wieder ins Hotel und beide haben einen Wunsch, nämlich an dem Abend lieber gefastet zu haben, anstatt Abend gegessen. Die Bilder auf der Karte waren wohl aus dem Internet runtergeladen, hatte nicht viel damit zu tun, was wir dann auf den Tellern gesehen haben. Wir haben es aber auch schon ganz andersrum erlebt. Eine kleine Hinterhofkneipe eigentlich in einem kroatischen Hafenstädtchen. Und von außen sah das echt runtergekommen aus. Und man konnte da auch essen, hat aber niemand gemacht. Da saßen nur Einheimische, die Bier getrunken haben. Und wir haben uns gedacht, da reinzugehen, das verheißt nichts Gutes. Und wisst ihr, wir sind rausgekommen und haben so gut gegessen, wie an keinem anderen Ort in dieser Stadt. Wenn du an den Glauben denkst, wie sieht das Restaurant Glaube für dich von außen aus? Eher so wie dieses erste Restaurant, wo man sagt, oh, das sieht toll aus, da sind viele Leute, das ist anziehend, einladend, da hineinzugehen. Oder ist es vielleicht eher wie dieses zweite Restaurant, dass man sagt, naja, so die besten Tage sind vorbei. So richtig einladend sieht es irgendwie nicht aus. Für manchen ist Glaube sogar abstoßend. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen, wie der Glaube ist. Der Glaube wirkt ganz unterschiedlich auf verschiedene Menschen. Entscheidend damals beim Essen in diesen Restaurants war für uns, für meine Frau und mich, nicht, wie es von außen gewirkt hat, sondern entscheidend war, wie es am Ende wirklich war, was wir am Ende rausbekommen haben. Bei diesen ganzen unterschiedlichen Eindrücken, was Glaube ist, was ich vom Glaube habe, am Ende kommt es darauf an, was bekomme ich, wenn ich reingehe? Was habe ich für mein Leben? Was kann ich daraus zehren aus dem Glauben? Das ist die Frage, die ich mir heute mit euch, mit Ihnen anschauen möchte. Und da sind wir bei diesem Thema Verheißung. Wir haben vorhin gehört, Verheißungen, das ist etwas, was Gott Menschen zuspricht, was er ihnen verspricht. Und es gibt in der Bibel ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Verheißungen. Und das sind nicht alle Verheißungen automatisch auch für alle Menschen. Abraham zum Beispiel wird ein großes Land verheißen. Wir müssen jetzt heute Nachmittag nicht alle anfangen, die eigene Landesflagge zu gestalten. Es gibt Verheißungen, die gelten zu bestimmten Zeiten für bestimmte Personen. Und dann gibt es andere Verheißungen, die gelten für alle Menschen, die an Gott glauben, die Jesus nachfolgen. Die gelten für uns heute Morgen hier. Was sind das für Verheißungen? Was verheißt Gott mir? Was verheißt Gott dir ganz persönlich? Ich weiß nicht, was du dir wünschen würdest, was von Gott bekommen könntest. Jeder hat ja so seine Bedürfnisse. Und dann gibt es Menschen, die haben ein ganz anderes Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, über die Bedürfnisse von Menschen nachzudenken. Die entwerfen dann so Modelle wie zum Beispiel dieses hier. Genau. Vielleicht kennt ihr das, die ganz bekannte Bedürfnispyramide von Maslow. Er sagt, Menschen haben ganz grundlegende Bedürfnisse. Essen, Trinken, ganz unten, die hat jeder Mensch. Und wenn die einigermaßen gut befriedigt sind, dann kommt so ein anderes Bedürfnis nach Sicherheit. Und danach kommt das Bedürfnis nach sozialen Bindungen, nach einem erfüllten menschlichen Miteinander. Und dann noch eine Stufe höher, das Bedürfnis nach Erfüllung, nach Anerkennung, nach Erfolg. Und ganz oben auf der Pyramide das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, nach etwas, was bleibt, was Bestand hat in dieser Welt. Welche Spalten füllt Jesus auf? Darf man so fragen? Darf man das fragen? Welche Spalten in meinem Leben kann ich Jesus hinlegen? Ich finde es toll, dass die Bibel genau so was beschreibt. Nämlich Petrus, der fragt diese Frage. Matthäus 19, Vers 27. Da kommt Petrus zu Jesus und sagt, du weißt, Jesus, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Was werden wir dafür bekommen? Nichts mit demütig und zurückhaltend bei den Jüngern, sondern knallhart, Jesus, was bekommen wir dafür, dass wir alles aufgegeben haben? Und jetzt? Was passiert jetzt? Kommt Jesus jetzt und der weist mal den unfrommen Petrus ein bisschen zurecht für so eine Frage, die er da stellt. Nee, ganz im Gegenteil. Jesus, er erwidert, zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwester, Väter, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen: Jesus, wir haben alles aufgegeben, um dir hinterherzulaufen, um nachzulaufen. Der Glaube, der kostet etwas. Jesus, er sagt an anderer Stelle, kurz bevor Petrus diese Frage stellt, so inhaltlich vom Sinn nach: Ich möchte nicht nur ein bisschen was von euch, ich möchte euer ganzes Leben. Ich möchte Herr sein über dein ganzes Leben, über alles bestimmen. Der Glaube kostet etwas, damals wie heute. Aber der Glaube hat eben auch einen Lohn. Und ich finde es toll, dass Jesus hier nicht so scheinbar fromm antwortet und sagt: Na, mir nachzufolgen, das ist doch Lohn genug. Lass dir daran genügen. Oder dass Jesus so hinweist auf die zukünftige Zeit und sagt: Na, jetzt ist Glaube hart, jetzt kostet Glaube viel. Aber später, dann in der Ewigkeit, dann wirst du auch was wiederbekommen. Sondern Jesus sagt: Er kostet etwas, der Glaube, aber ihr werdet jetzt etwas dafür zurückbekommen und später werdet ihr auch dafür Lohn bekommen. Zum Beispiel sagt er, ihr werdet jetzt in dieser Zeit eine neue Familie bekommen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man irgendwo hinkommt und da sind Christen, vielleicht in eine fremde Gemeinde, und man merkt, da ist irgendwie gleich so eine Verbundenheit da. Bei mir war in dieser Woche ein Handwerker zu Hause, der die Klingel repariert hat, und wir sind im Gespräch drauf gekommen, dass er syrischer Christ ist. Und als das klar war, war plötzlich so eine ganz andere Verbundenheit, eine Offenheit bei uns da. Wir haben zur selben Familie gehört. Eine Familie, die sich gegenseitig unterstützt, die sich aushilft, die sich ermutigt, die sich ermahnt. Und Jesus, er sagt nicht nur: Ich werde euch eine Familie geben, ich werde euch eine neue Familie schenken, sondern er sagt: Ich werde euch auch ausrüsten mit dem, was ihr braucht für eure zwischenmenschlichen Bedürfnisse, für eure zwischenmenschlichen Beziehungen. Paulus, er schreibt im Galater 5, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, in Klammern, der in uns ist, den hat Jesus uns versprochen, der besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das ist doch mal eine Verheißung, die Jesus uns gibt. Er sagt nicht nur: Ich werde euch ein neues soziales Umfeld geben, sondern ich werde euch damit ausrüsten, was ihr braucht, um Beziehungen gut zu gestalten. Nochmal in dieser Pyramide von Maslow, da war so ein Bedürfnis die sozialen Bindungen. Jesus sagt: Ich werde dafür sorgen, dass ihr diese sozialen Kontakte habt. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Ein Miteinander, wenn man so möchte, wie im Bilderbuch, was Jesus uns hier verheißt. Ein Miteinander wie im Bilderbuch. Ich statte euch mit dem aus, um Beziehungen gut zu füllen. Was verheißt der Glaube noch? Es gab doch noch dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist was, was in unserer Zeit viele Menschen umtreibt. Das Bedürfnis, irgendwo sicher zu sein, klare Antworten zu finden. Nochmal eine Stelle über den Geist Gottes, was er uns schenkt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wisst ihr, manchmal sind die Umstände zum Angst haben. Die Umstände im Leben sind manchmal zum Verzweifeln. Aber Gott, er sagt: Ich gebe euch meinem Geist, damit euer Leben nicht von der Angst bestimmt werden muss. Weil ihr einen Gott kennt, der euch Zukunft, der euch Hoffnung gibt. Weil ihr einen Gott kennt, der Möglichkeiten habt, da wo eure Möglichkeiten zu Ende sind. Und ein Gott, der euch ausrüstet für eure Kämpfe, für eure Stürme im Leben, mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Diesen Stürmen zu trotzen. Jesus, er verheißt uns durch seinen Geist, ein Leben ohne Angst führen zu können. Darunter waren noch die Bedürfnisse, die ganz grundlegend für die Menschen sind. Essen, Trinken, WLAN, Akku, hat Franzi vorhin gesagt. Jesus hat auch dazu was gesagt. Nicht nur zum Handy und Akku, darüber hat er nicht gesprochen, gab es damals noch nicht, aber zu diesen Dingen, die man zum täglichen Leben braucht. Jesus hat immer wieder mit seinen Jüngern gesprochen und hat gesagt: Macht euch keine Sorgen um diese alltäglichen Dinge. Zum Beispiel, in Matthäus 6, Vers 32, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht, diese ganzen alltäglichen Dinge. Es soll euch zuerst um das Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Noch so eine Verheißung, die Jesus uns macht. Und sagt, wenn ihr als Menschen euch einsetzt für mein Reich, für meine Sache, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr mir euer Leben zur Verfügung stellt, dann werde ich mich um euch kümmern. Und zwar nicht nur irgendwann, sondern Jesus, er sagt, ich werde mich kümmern um die ganz grundlegenden Dinge, die du für dein Leben brauchst. Ich werde mich kümmern um alles, was du brauchst. Um alles, was du brauchst, um dein Leben zu führen, deinen Alltag zu leben. Was gibt es noch für Bedürfnisse, wenn wir so die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt haben? Wir erleben das in unserem Land tagtäglich, dass Menschen, die eigentlich alles haben, immer noch streben, weil ihre Bedürfnisse immer noch nicht befriedigt sind. Vielleicht kennt ihr ja das aus dem eigenen Leben, aus dem Umfeld, wo Menschen sich danach sehnen, irgendwie mehr Leben in das Leben reinzupacken. Wo sie sich sehnen nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, nach was auch immer. Zu sagen, ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, es war genau richtig, wie ich gelebt habe. Es hat sich gelohnt, so zu leben, wie ich gelebt habe. Das ist für viele so ein innerer Antreiber, so ein Lebensdurst, wo Menschen immer mehr wollen, immer mehr in ihr Leben reinpacken. Für diesen Durst nach Leben gibt es diesen Zuspruch Jesus, den viele von euch vielleicht kennen, eine Verheißung, die Jesus gibt, ein Leben ohne Durst nach mehr leben zu können. Johannes 7, Vers 37, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ströme lebendigen Wassers. Jesus, er sagt, wer an mich glaubt, der wird ein Leben ohne Durst, ohne diesen Durst nach mehr Leben im Leben leben. Und nicht nur das, er wird nicht nur erleben, wie der eigene Durst gestillt ist, sondern sogar so viel Wasser in sich haben, dass dieser Lebensdurst gestillt ist und auch noch an andere etwas weitergegeben werden kann von diesem Wasser des Lebens. Große Verheißung, die Jesus uns macht. Und dann bleibt noch das ganz oben auf dieser Bedürfnispyramide, wenn wir das mal als ein Modell leben, da hieß es Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Das meint, etwas im Leben zu schaffen, was über das eigene Leben hinausgeht. Etwas, was Bestand hat. Ich habe letztens ein Lied von Sido im Radio gehört, der sagt, wir wollen alle etwas, das bleibt, was länger da ist als heute. Deshalb bauen wir monumentale Gebäude und ritzen Namen in Bäume. Fand ich ganz schön, beschreibt es gut. Wir wollen alle etwas, was bleibt. Deswegen bauen wir solche Gebäude und ritzen die Namen in Bäume und müssen so irgendwann wieder auskratzen, wenn sich was verändert hat im Beziehungsstatus. Menschen wünschen sich, dass sie am Ende ihres Lebens sagen können, ich habe was erreicht. Etwas, was auch über mein Leben hinaus in dieser Welt vielleicht was verändert hat, an das sich erinnert wird. Und hier sind wir wieder bei diesem Gespräch von Jesus mit Petrus ganz am Anfang, wo Jesus dem Petrus genau sowas verheißt. Und er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr was bekommen für dieses Leben, aber ihr werdet noch was viel, viel Größeres bekommen. Etwas, was größer ist als alle monumentalen Gebäude dieser Welt, nämlich ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Euer Leben ist nicht zu Ende mit diesem Leben hier auf Erden, sondern Jesus verspricht die Ewigkeit. Er verspricht, dass das Leben auf dieser Welt einen Ewigkeitscharakter hat, dass es Bestand hat, auch über den Tod hinaus. Wenn das so ist, wie es hier jetzt auf dieser Flipchart aussieht, dann müssten hier im Raum gerade die glücklichsten Menschen aus ganz Frankfurt sitzen. Die zufriedensten, die keinerlei Bedürfnisse haben, die ihr Leben so leben, als gäbe es kein besseres Leben. Oder man ist noch nicht Christ, dann müsste man schnell werden, weil so ein Leben verpasst man ansonsten. Jetzt wünsche ich euch alle, dass es bei euch genauso ist, dass ihr all diese Dinge in eurem Leben genauso erlebt. Ich kann euch nur erzählen, bei mir ist es nicht immer so. Ich erlebe es manchmal im Kleinen und manchmal auch im Größeren, dass diese Dinge, die ich euch vorgelesen habe aus der Bibel, die Verheißungen, die Gott uns gibt, manchmal so weit weg sind. Das manchmal so anfühlt, als wären es irgendwie doch so leere Versprechungen, wie bei diesem Restaurant damals in Lissabon, wo erst alles so toll aussieht und wenn man sich dann drauf einlässt, ist es irgendwie doch nicht so. Vielleicht kennt ihr das, dass die Realität, in der ich lebe, es einem manchmal so schwer macht, das zu glauben, was die Bibel uns verspricht, was wir singen in unseren Liedern, über das wir reden, wenn wir uns über den Glauben unterhalten, zeigt unsere Realität nicht, dass es doch nur ein leeres Versprechen ist. Es gibt einen Vers, den Paulus schreibt, im 2. Korinther 1, Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, also all das und noch viel mehr, was jetzt auf dieser Flipchart steht, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Manchmal sieht es so aus, als würde Gott nicht zu seinen Verheißungen stehen. In Jesus zeigt Gott, dass er sein Wort hält. Jesus ist das Ja Gottes zu all diesen Dingen, zu all diesen Verheißungen, die er uns gibt. Als Jesus am Kreuz stirbt, macht er den Weg frei zu dem Ort, an dem es keine unbefriedigten Bedürfnisse mehr gibt. Er macht den Weg frei in Gottes Herrlichkeit, er macht den Weg frei in die Beziehung zu Gott, dort, wo nichts mehr fehlt. Und weil Jesus gestorben, gekreuzigt, auferstanden und in den Himmel gefahren ist und wir Teil dieser Bewegung hin in die Herrlichkeit Gottes sein dürfen. Deswegen ist Jesus dieses Ja Gottes zu all dem. Er spricht uns zu, ja, wir sind, wenn wir an ihn glauben, unterwegs Richtung Herrlichkeit Gottes. Und wir dürfen manches jetzt schon erleben auf diesem Weg. Aber Gott selbst, er verbirgt sich dafür, dass er das Ja Gottes ist, dass wir dort ankommen. Gott steht zu seiner Verheißung zu 100%. Und gleichzeitig bleibt oft so ein Leben in Spannungen. So heißt der Untertitel von dieser Predigtreihe, Leben in Spannungen. Denn auf der einen Seite erlebe ich das vielleicht schon und auf der anderen Seite fällt es mir schwer, das zu glauben, dass Jesus dieses Jahr Gottes ist, dass das alles noch wahr werden wird. Vielleicht fragt man sich ja, wann denn? Wann ist es denn soweit? Ich weiß nicht, wie du diese Spannung gerade erlebst. Vielleicht nehmt ihr euch mal einen kurzen Moment, um nachzudenken, was ist diese eine Situation, an die ich gedacht habe, als ich das gehört habe? Wo würde ich mir denn wünschen, mehr von diesen Verheißungen Gottes in meinem Leben zu sehen? Nicht nur allgemein, sondern was ist diese eine Situation, was es mir schwer macht, daran zu glauben, dass Jesus das einlösen wird, wo ich mich so danach ausstrecke, dass Gott eingreift? Mit dieser Situation vor Augen möchte ich euch erzählen von einem Mann, der auch in dieser Spannung gelebt hat. Einem Mann, dem Gott unglaubliche Versprechungen gemacht hat. Und er erlebt hat, wie lange, lange, lange er warten musste auf die Erfüllung seiner Verheißungen. Dieser Mann heißt Abraham. Er hat ein großes Leben, steht viel in der Bibel. Ich werde euch nur ein paar Szenen von seinem Leben vorstellen können. Wer den ganzen Film sehen möchte, 1. Mose 1, 12 bis 25, kann man das nochmal nachlesen. Ganz am Anfang sagt Gott zu Abraham: Abraham, verlass deine Heimat, 1. Mose 12, 1 und 2, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll berühmt sein und an dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Was für eine Verheißung. An dir soll deutlich werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Dieser Weg, den Abraham mit seinen Verheißungen gegangen ist, der kann uns helfen, auf unserem Weg mit unseren Spannungen zu gehen. Vielleicht gibt es so eine Sache, die du dir mitnehmen möchtest von Abraham für die Situation, an die du gerade gedacht hast. Was macht Abraham? Direkt nach diesen Versen, die ich euch gelesen habe, heißt es: Abraham, er folgte dem Befehl des Herrn und brach auf. Und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. 75 Jahre war der alt. Und dann macht er sich auf, nicht einfach so mal einen Ausflug, sondern es ist ein riesiger Umzug mit allem, was zu ihm gehört. Und damals konnte er nicht erstmal bei Google Earth schauen, ja, wo ist denn das Land, wo ich hin soll von Gott? Wie sieht es da aus? Lohnt es sich, da hinzugehen? Den Weg nochmal zu gucken, wo sind die Hindernisse, wie kann ich da gut hingehen? Sondern er lässt sich blind ein auf diese Verheißung Gottes. Er wusste nicht, was auf ihn wartet, sondern er bricht auf mit diesem Versprechen Gottes. Wisst ihr, das, was ich lerne von Abraham für die Verheißungen, in denen ich kämpfe, ist zu fragen, was ist mein Part an der ganzen Sache? Diese Verheißung von Abraham hat angefangen mit einer Aufforderung, verlass du dein Land, ich möchte dir was Großes zeigen. Was ist in unseren Verheißungen das, was Gott sich von uns wünscht, dass wir tun? Wenn Gott uns verheißen hat, dass er uns alles schenken wird, was ich brauche, heißt es ja nicht, dass ich morgen zu Hause bleibe von der Arbeit und mich auf die Couch setze und sage, na Gott wird schon sorgen für alles, was ich brauche. Oder wenn es heißt, Gott hat uns ein Miteinander geschenkt und er möchte das prägen durch seinen Geist, kann ich nicht meinen Nachbarn beschimpfen und dann sagen, ja, das war der Geist Gottes, ich kann auch nichts dafür. Sondern Gott hat uns begabt, er hat uns Verantwortung geschenkt. Ja, er hat uns Verheißungen geschenkt. Aber gerade weil wir begabt und weil wir Verantwortung haben, dürfen wir mutig vorangehen auf dem Weg Richtung diesen Verheißungen. Dass wir Verheißungen von Gott bekommen haben, entbindet uns nicht von Verantwortung, entbindet uns nicht davor, unseren Part zu übernehmen. Jetzt könnte man denken, wenn das so ist, dann müsste Abraham, nachdem er seinen Part übernommen haben, ja jetzt alles bekommen von Gott. Er ist aufgebrochen, hat sich groß eingelassen auf diese Verheißung Gottes. Jetzt könnte ja Gott sofort alles machen. Er bekommt Nachkommen, er hat ein schönes Land, macht Gott aber nicht. Obwohl er das als allmächtiger Gott könnte. Er macht es nicht, sondern wenn wir die Geschichte von Abraham weiterlesen, merken wir, dieser Weg ist ein Weg voller Umwege, voller Rückschläge, voller Fehler und manchmal auch voller Verzweiflung. Vor Abraham liegt ein langer, langer Weg. Zum Beispiel, als eine Hungersnot ausbricht. Und zwar nicht irgendwo, sondern in dem Land, wo Gott ihn hingeschickt hat. Da, wo Gott gesagt hat, ich möchte dich an diesem Ort haben, bricht jetzt eine Hungersnot aus. Vielleicht kennst du das auch aus dem eigenen Leben, dass man sagt, gerade läuft eigentlich alles super. Gott ist dabei zu wirken. Er schenkt mir Dinge, von denen wir gehört haben. Er ist mir gerade ganz nah und dann kommt die Hungersnot. Und dann fühlt es sich wieder so weit weg an, was Gott verspricht. Gott, er schickt irgendwie keinen Helfer in mein Leben. Ist Gott überhaupt noch da? Da sind Dinge, die mir das Leben so mühselig und so schwer machen. Da ist die Hungersnot. Nichts von Leben ohne Durst. Hungersnot ist gerade bei mir angesagt. Bei Abraham gab es auch diese Rückschläge, diese schweren Zeiten. Manchmal kamen die wie aus dem Nichts, wie bei dieser Hungersnot. Und manchmal waren es eigene Fehler, die Abraham gemacht hat, die dazu geführt haben. Nämlich als er zum Beispiel nach Ägypten gegangen ist, weil diese Hungersnot im einen Land so hart war, da hatte er Angst, dass seine Frau, die hübsche Sarah, ihm irgendwie weggenommen wird und um an sie zu kommen, bringen sie Abraham um. Das war seine Angst. Und deswegen sagt er, dass seine Frau seine Schwester ist, um nicht da irgendwo in Gefahr zu kommen. Und so passiert ein großes Unglück und ein großes Leid über anderen Menschen. Was Abraham hier gemacht hat, war ein Fehler, das war Schuld, das ist Sünde. Und die hat dazu geführt, dass es zu einem Umweg, einem Rückschlag auf dem Weg seiner Verheißung gekommen ist. Manchmal sind es auch Fehler, die uns weg von Gottes Verheißungen führen. An Abrahams Weg sehen wir aber auch noch etwas. Nicht nur, dass es Rückschläge gibt, nicht nur, dass es Umwege gibt, sondern auch, dass Gott sich davon nicht abbringen lässt, seine Verheißungen trotzdem wahrzumachen. Umwege gehören dazu, ja. Aber Gott kommt trotz dieser Umwege an sein Ziel. Und deswegen macht uns diese Geschichte Mut. Und ich möchte euch Mut machen, aus diesem Leben Abrahams zu sehen, ja, es gibt diese Umwege. Aber nein, Gott wird es nicht davon abhalten, seine Verheißungen wahrzumachen. Ja, manchmal sieht es so aus und manchmal sind es vielleicht auch die eigenen Fehler. Aber Gott, er wird zu seinem Ziel kommen. Gott hat dich nicht vergessen, er hat dich nicht übersehen, auch wenn es manchmal so aussieht. Und gerade wenn du Fehler gemacht hast, dann wünscht sich Gott natürlich, dass wir zu ihm kommen. Er vergibt uns gerne. Aber ich möchte dir zusprechen, deine und meine Fehler, die sind nicht etwas, was Gottes Verheißungen kaputt machen. Auch Abraham, der große Mann Gottes, hat Fehler gemacht. Aber Gott ist mit ihm zum Ziel gekommen. Umwege gehören dazu. Und ein drittes was ich von Abraham lerne. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Denn auch ein großes Vorbild des Glaubens wie Abraham, der hat mal gezweifelt. Der konnte das nicht immer glauben, dass Gott ihm wirklich so große Verheißungen auch wahr werden lässt im eigenen Leben. 1. Mose 15, Vers 2 fragt Abraham so ganz ehrlich: Herr, mein Gott, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus, also ein ganz anderer, nicht sein Sohn, so wie Gott es doch versprochen hat. Du darfst ehrlich sein vor Gott. Abraham zweifelt auch an Gott, als die Jahre vergehen, als er immer noch keinen Sohn bekommt, als immer noch nichts passiert, als er sich eingelassen hat, in ein anderes Land gezogen ist und Gott hat nicht seine Verheißungen wahrgemacht. Abraham klagt das Gott, er sagt das Gott. Wir müssen Gott nichts vorspielen, sondern wir dürfen ganz ehrlich sein. Er freut sich, wenn wir ihm unser Herz ausschütten und uns ein bisschen Luft machen. Die Hälfte aller Psalmen haben was mit Klagen zu tun. Das ist nicht nur eine Erfahrung, die wir heute machen. Das ist eine Erfahrung, in diesen Spannungen zu leben, die Menschen zu allen Zeiten gemacht haben. Und gerade die Psalmen sind ein großer Schatz, sich die Worte von anderen Menschen zu eigen zu machen. Vielleicht da, wo mir Worte fehlen, wo ich leide in dieser Spannung. Und es so auszudrücken und vor Gott zu bringen. Was mir das Leben so schwer macht, was es mir so schwer macht zu vertrauen. Dass Gott auch mit meinem Leben zum Ziel kommt. Wisst ihr, nachdem Abraham so ehrlich vor Gott geklagt hat, da lesen wir, dass Gott seinen Weg nochmal auf ganz eindrückliche Art und Weise bestätigt hat. Gott nimmt unser Klagen, er nimmt unser Hadern ernst und er wendet sich zu. Und ein letztes, was ich lerne von Abraham für das Leben in Spannungen, ist vielleicht das Schwerste. Geduld haben. Als Abraham loszieht, wir haben es vorhin gehört, war er 75 Jahre alt. Mit 99 Jahren hat er immer noch keinen Sohn. 24 Jahre des Wartens. Wisst ihr, mir ist manchmal ein Tag oder geschweige denn eine Woche schon zu viel, auf das zu warten, was Gott mir verheißen hat, was ich mir von Gott wünsche. 24 Jahre warten auf Gottes Handeln. Abraham wird noch ein Kind bekommen, trotz seines Alters. Und gleichzeitig wird Abraham manche Dinge, die Gott ihm versprochen hat, nicht mehr sehen. Abraham wird nicht mehr sehen, dass aus seinem Sohn ein großes Volk wird. Auch das hat Gott Abraham versprochen. Abraham wird es nicht mehr sehen. Und da sind wir wieder von dem, was Jesus in diesem Text ganz am Anfang gesagt hat. Ja, ich werde euch einen Lohn geben, jetzt in dieser Welt. Und ihr dürft damit rechnen. Aber es gibt noch ein später. Es gibt etwas, was ihr in dieser Welt nicht sehen werdet. Und ich erlebe das als das Schwierigste auszuhalten, dass Gottes Zeitplan nicht unser Zeitplan ist. Und ich profitiere von Geschichten wie von der bei Abraham, dass ich sehe, Gott hat eine Geschichte, die ist größer als mein Erleben. Denn wenn wir weiterlesen, dann merken wir, diese Verheißung ist nicht irgendwo im Nichts verklungen, als Abraham gestorben ist, sondern Gott hat aus ihm ein großes Volk werden lassen. Und das macht mir Mut, zu merken, ja, auch mein Leben ist eingeordnet in diese viel größere Geschichte Gottes. Und das, was ich gerade erlebe, das ist eingeordnet in diese viel größere Geschichte Gottes. Gott ist mit mir auf dem Weg, so wie er damals mit Abraham auf dem Weg ist. Und er kennt diese Spannungen, aber Gott, er hat einen Plan auch mit meinem Leben. Ganz am Ende steht über dem Leben vom Abraham wie so ein Lebensfazit, in 1. Mose 25, Vers 8, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben, stirbt Abraham. Gesättigt von einem langen und erfüllten Leben, trotz mancher Verheißung, die in seinem Leben er nicht mehr sehen konnte. Das ist der Zuspruch, den Gott uns macht, dass wenn wir mit ihm auf dem Weg sind, dass wir ein Leben haben, was erfüllt ist, was gesättigt ist, trotz mancher Spannung und mit mancher Spannung. Manchmal müssen wir Gott zugestehen, dass sein Zeitplan anders ist. Ich weiß nicht, wo du stehst, was die Situation ist, die du vielleicht vorhin im Kopf hattest. Vielleicht ist es dran zu überlegen, was ist mein Part in dieser Sache? Gibt es etwas, wo ich weiterkommen kann, wo Gott mich anspricht, nimm du den Ball an, den ich dir zugespielt habe. Vielleicht ist es aber auch, sich einzugestehen, dass Umwege dazugehören. Darauf zu vertrauen, dass Gott trotz der Umwege und mit diesen Umwegen trotzdem an sein Ziel kommt. Vielleicht ist es aber auch, ehrlich vor Gott zu kommen und ihm alles mal rauszuklagen, was mir das Leben so schwer macht. Das haben Menschen zu allen Zeiten getan. Die Psalmen können dafür ein großes Hilfsmittel sein. Wir dürfen ehrlich vor Gott kommen. Oder vielleicht ist es dran, Geduld zu üben. Vielleicht nochmal diese Geschichte von Abraham zu lesen und sich ermutigen zu lassen, dass Kraft liegt in diesem Warten auf dem Herrn, weil Gott einen Plan hat und nichts ihn davon abbringt. Egal, wo du gerade stehst, Gottes Ja zu seinen Verheißungen hängt nicht daran, dass du glaubst. Es hängt nicht daran, dass du es schaffen kannst, sondern das Ja Gottes hängt an Jesus. Gottes Verheißungen gelten. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, ein sterbender alter Mann sagte, ich kann mich nicht mehr auf Gottes Verheißungen besinnen. Aber das macht nichts. Gott hat nicht eine einzige vergessen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, du siehst die Spannung, in der wir leben. Zwischen den großen Verheißungen, die du uns machst, von denen wir zehren, auf die wir hoffen, und manchmal unserer Lebensrealität, wo gefühlt so wenig davon sichtbar wird. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen dafür öffnest, wo du schon am Werk bist, wo du uns deine Verheißungen erfüllt hast in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, da wo es dran ist, auszuhalten, da, dass du uns die Augen öffnest für die Dinge, wo wir aktiv werden sollen. Und ich bete, dass du uns durch deinen Geist ausrüstest mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit und dass du uns diese Hoffnung immer wieder ganz neu ins Herz gibst, dass du da bist, dass du einen Weg mit uns gehst und dass du es gut machen wirst, dass du zum Ziel kommen wirst mit dieser Welt und mit unserem Leben. Schenk uns diese Hoffnung. Amen.